pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Fast 30 Seiten Mailverkehr. Mails ganz früh am Morgen, nach Mitternacht oder sogar am Sonntag. Und das alles wegen einer Maturarbeit. Dort hat Oliver Washington heikle Aussagen über die SVP oder sogar über seinen Chef, den Bundesrat Beat Janz, gemacht. Wie sehr er sich gegen die Veröffentlichung von dieser Maturarbeit gewehrt hat, zeigt der Mailverkehr, der den Nebelspalterinnen vorliegt. Und genau über diesen Mailverkehr reden wir heute in der neuen Folge Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann mit der Camille Lotte. Bevor wir aber ein drittes Mal über die zensierte Maturarbeit und die neuen Infos reden, möchten wir die ersten Minuten am Freitag verstorbenen Alfred Freddy Heer widmen. Ganz plötzlich ist der Zürcher Nationalrat von SVP verstorben. Wir möchten an dieser Stelle unser ganz grosses Beileid seinen Angehörigen aussprechen. Und ich darf, glaube ich, sagen, dass uns die Nachricht beide sehr getroffen hat. Sein Engagement und auch seine grosse Authentizität, das war für mich immer enorm vorbildlich gewesen. Und da können, glaube ich, wir alle uns eine grosse Scheibe davon abschneiden. Und ja, sein Engagement im Europarat, seine Direktheit und seine Herzlichkeit unglaublich fest bewundert. Gami, du hast den Freddy besser kennt als ich. Er hat zusammen in Zürich politisiert. Was bleibt dir in Erinnerung von ihm?
Er hat mich ja wirklich begleitet auf meinem politischen Weg. Ist blöd gesagt für mich eigentlich schon fast wieder zurückgekommen in die Stadt Zürcher Politik. Als ich nämlich Präsidentin geworden bin von der SVP Zürich, hat er gesagt, er unterstützt mich als Vizepräsident, als alter Hase, wie er sich auch genannt hat, mit der Erfahrung. Und ist mir auch zur Seite gestanden. Und so wie ein politischer Mentor sollte sein, war es manchmal hart gewesen, das darf ich sagen, weil er ist authentisch gewesen und das wissen wir alle. Und er hat gesagt, was er gedacht hat. Und gerade wenn man ja jünger in der Politik ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, dann hat man manchmal ein bisschen mit dieser Direktheit zu kämpfen. Aber es ist so eine gute Lehr gsi für mich, was wichtig ist in der Politik und auch zu wissen, dass er das immer gemeint hat, dass das Beste ist für die Partei und auch das Beste für mich. Und ich bin unglaublich dankbar gewesen. Und ich bin auch unglaublich dankbar. Ich habe ihn am Mittwoch noch gesehen im Bundeshaus. Wir sind uns über den Weg gelaufen. Und das Letzte, was er mir gesagt hat, ist, er hat einen Witz gemacht. Und es ist mega schön, ihn können so in Erinnerung zu behalten. Mit einem Lachen ist er davon gelaufen, hat selber ein bisschen noch mehr über seinen Witz gelacht als ich. Und das ist wie mega schön. Und auch, dass ich die Chance noch mal gehabt habe. Und gleichzeitig mega bestürzig. Und das hat man heute auch im Nationalrat gespürt, weil mit dem Anfang der dritten Sessionswoche hat man sich entschieden, heute Nachmittag um 2:30 im Nationalrat einen Nachruf machen und eine Gedenkminute. Man hat dann wirklich alle Parlamentarier im Saal gehabt. Sie waren dort gewesen. Maja Rinniker als Nationalratspräsidentin hat einen Nachruf verfasst. Und auf dem Pult von Alfred Heer war ein Blumenkranz gewesen und in der Mitte eine Kerze, die gebrannt hat. Man ist nachher zusammen aufgestanden, es hat eine Gedenkminute gegeben und man hat auch jetzt die Möglichkeit, dass seine Ratskollegen oder auch Leute im Bundeshaus eben im Kondolenzbuch noch in dieser Herbstsession sich verabschieden und eben auch Worte an die Angehörigen können richten. Und es war heute wirklich schön gewesen, so ein bisschen das Zusammenstehen von der Schweizer Politik zu sehen, egal ob man da unterschiedlicher Meinung ist, dass man sich da würdig verabschiedet hat. Und ich weiss, du hast dir auch ein bisschen angeschaut. Es hat auch ganz viele Stimmen von anderen Politikern gegeben, die sich von ihm verabschiedet haben.
Ja, und das habe ich unglaublich schön und auch berührend gefunden. Da sieht man, wie beliebt der Freddy war und was für einen guten Job er gemacht hat für die Schweiz. Zum Beispiel hat er sich Kolumnen mit der Aline Trede im Blick geteilt und sie hat ihm Kolumne gewidmet und ich habe wirklich gefunden, dass sie das wirklich sehr schön geschrieben. Dann noch Sibyl Arslan von den Grünen hat schöne Worte verfasst, ihn wirklich auch als Freund bezeichnet. Viel mit die FDP-Politiker und oder Alain Berset hat sich geäussert, Karin Keller-Sutter. Das habe ich etwas unglaublich schön gefunden, oder? Gerade in so einer Zeit, wo wirklich, also es ist wirklich bestürzend gewesen, oder? Weil, ja, es fehlt jemand, der so prägend ist gewesen. Und das habe ich gefunden, es ist unglaublich schön, das zu sehen, dass die Politiker es eben gut untereinander haben, dass sie Freunde sind. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu den USA, oder? Das ist schön gewesen.
Und ich glaube, gerade im Spirit auch vom Alfred her, bin ich froh, dass wir zusammen können debattieren, dass wir über Themen reden können und den Podcast haben, um das zu machen. Und ich glaube, es ist einer der schwierigsten Übergänge in einer Moderation, den ich mir vorstellen kann. Aber wirklich von Herzen von uns beiden, das Beileid an die Familie von Freddy her und ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Und in seiner Ehre debattieren wir. Und zwar über Bundespolitik. Es hat nämlich neue Entwicklungen gegeben im Fall Washington. Und ja, wir reden zum dritten Mal über das. Aber Menschen, die da aussen zuhören, der E-Mail-Verkehr ist einfach so geil. Und wir haben den zwischen Oliver Washington und der Maturandin. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Aber Steffi, wir müssen ein bisschen zurückspulen. Was ist bis jetzt passiert in dieser Geschichte, dass wir ansetzen mit dem E-Mail-Verkehr?
Genau, setzen wir zum dritten Mal an. Im April hat eine Maturandin über die Kommunikationsstrategie vom Bundesrat Beat Jans eine Maturarbeit verfasst. Und Bestandteil von dieser Maturarbeit ist ein Interview und ein Film mit dem Oliver Washington. Er ist ja der Kommunikationschef vom Bundesrat Beat Jans und auch ein ehemaliger Journalist vom SRF, also ein absoluter Medienprofi. Die Maturarbeit hat ihm aber irgendwie nicht gepasst und der Washington hat Stellen schwärzen lassen, indem er das EJPD hat eingeschaltet hat. Also der Rechtsdienst eigentlich vom Bund. Und er wirft der Schülerin vor, sie habe ihn nicht transparent aufgeklärt, wer das alles wieder sieht, dass das veröffentlicht wird, dass es noch eine DVD soll geben von diesem Film. Und darum hat dann der Film nicht gezeigt werden und die Maturarbeit ist eigentlich an vielen Stellen geschwärzt worden. Und der Betreuer von der Schülerin und sie selber stellen sich aber auf den Standpunkt, dass es klar sei, dass die Arbeit öffentlich in der Schule würde auflegen und der Film auch öffentlich gezeigt werde. Und dann hat der Washington und das EJPD die Schulleitung anfangen involvieren. Den Mailverkehr haben wir auch zwischen ihnen. Und was ich auch noch irgendwie ein bisschen brisant finde, ist, dass es ein Nähverhältnis zwischen Oliver Washington und der Familie von der Maturandin gibt. Es ist bislang aber unklar gewesen, welches Verhältnis. Und wir haben es angetönt, wir haben den Mailverkehr und nach der Gami ist er geil. Und jetzt erzähl uns ein bisschen, wieso das so ist.
Also zuerst mal Credits, wo Credits geboten sind. Wir haben den E-Mail-Verkehr von den Kollegen beim Blick. Die haben wirklich da mit dem Öffentlichkeitsgesetz sind die an das angekommen. Und da verweisen wir auch gerne auf Kollegen Rauch und Fluri in den Shownotes, die uns den zur Verfügung gestellt haben. Und es sind über 60 E-Mails und die kann man sich wie vorstellen, die sind so in drei Zeitperioden gruppiert. Also es geht wirklich über eine längere Zeit. Es gibt Mails, und das ist ganz wichtig, um nachher zu verstehen, was passiert. Es gibt Mails, die sind vor dem Interview, also wo das noch nicht stattgefunden hat. Dann gibt es Mails vom Oktober bis im Dezember zu der Maturarbeit, nachdem das Interview stattgefunden hat. Und dann gibt es Mails im Januar zu der Maturarbeit, vor der Finalisierung der Maturarbeit, nachdem aber der Oliver Washington in dem Sinn den Film mit seinen Aussagen aus dem Interview gesehen hat. Ganz wichtig, es geht darum, dass wir nur seine Seite haben. Weil das ist das, was man aufgrund des Öffentlichkeitsgesetzes bekommt, weil man hat ja den Schutz der Privatsphäre, der Mails, von dieser minderjährigen Maturandin, das hat man geschwärzt, wie sie untersteht ja da, wie nicht im Öffentlichkeitsgesetz. Er ist ja Person im Sinn der Verwaltung, die es da Dokument gegeben hat. Und jetzt, Steffi, Was kann man sagen, sind die neuen Entwicklungen, die man aufgrund von dem E-Mail-Verkehr weiss?
Also wie du vorhin hast gesagt hast, oder der Blick, die zwei Journalisten haben die kürzeste Videoversion und auch die angepasste Maturaarbeit bekommen und haben sie eigentlich als harmlos eingestuft. Sie haben gesagt, es habe eine lustige Szene drin, wo die Maturandin den Washington fragt, ob er der Gango vom Bundesrat Beat Jans Sigi. Und das...
also, gute Frage, ja.
I mean, fair. Und...
Es ist wirklich eine geile Frage. Oh Gott. Aber warum ist dabei gegangen?
Ja,
was ist die Frage?
Das finde ich noch brisant. Das ist eigentlich das Interessante. Es sei hier um die Unterschriftensammlung von SVP für eine härtere Asylpolitik gegangen. Oder Washington hat sich da kritisch geäussert, aber es sei nicht ganz klar, zu was. Und man sagt, oder respektive wir haben gelesen, es soll aber heikle Aussagen gegen die SVP gewesen sein.
Mich nimmt es wirklich Wunder, was man da rausstreichen lassen hat. Aber wenn das die Frage war, ist vielleicht auch eine kecke Antwort zurückgekommen, wo man im Nachhinein ja sagen, das wollte ich lieber nicht öffentlich.
Ich sage ja, die Maturandin hat Potenzial zur Journalistin. Weiter geht's. Es ist nämlich nicht das Einzige, was neu ist. Und die wesentlichen Teile, die fehlen logischerweise, oder? Weil das sind die Passagen zum Thema Coaching und dem Arbeiten zusammen mit dem Beat Jans. Und das alles ist auch draussen. Da hat nur Inside Paradeplatz vor ein paar Monaten aber schon zwei Aussagen publiziert, die von der nicht geschwärzten Maturarbeit sind. Und er hat scheinbar gesagt, wenn Herr Jans etwas nicht kommentiert, heißt das nicht, dass er nichts denkt. Es heißt nur, dass wir entschieden haben, dass es gerade niemand wissen muss. Und die zweite Aussage ist, Krisen sind wie Stürme. Man muss wissen, wenn man den Schirm aufspannt und wann man einfach stehen bleibt, bis es vorbei ist.
Also die zweite Aussage tönt doch wie so die nach so diesen Kalender, wo du jeden Tag so einen lebensmotivierenden Spruch hast. Und du denkst, ah, ja, die starte ich Tag, starte mit dem, ist gut. Weißt du, ich kann abreissen. Beide Aussagen finde ich im Fall in dem Sinn harmlos, aber natürlich nicht gerade vorteilhaft. Sie sind nicht diskreditierend oder so, aber wenn ich jetzt als Journalistin mit dem Oliver Washington würde ein Interview machen zu der Kommunikationsstrategie von Beat Jans und ich die Aussagen bekomme, würde ich dann schon anfragen, können Sie mir dann genau sagen, wo Sie die Strategie mit dem Beat Jans gefahren sind? Ich würde mich wundern, wo haben Sie das angewendet? Was ist Ihre Bilanz dazu? Was ist das Fazit dazu? Das würde ich da sehr gerne wissen. Und natürlich wäre das ein unangenehmes Gespräch, auf die Fragen zu antworten. Und ich glaube, das ist man sich nachher auch bewusst gewesen. Aber in sich, die Aussagen sind ja nicht mehr drin. Muss das schon gelangt haben, dass man angefangen hat, Sachen rauszunehmen? Ich finde es jetzt per se nicht so brisant. Unangenehm wäre es trotzdem gewesen. Wie siehst du es?
Ja, ich finde, die zwei Aussagen, da bin ich ehrlich gesagt fast ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich dann auch gefunden habe, ja, es ist, ja, es ist ungeschickt. Das würdest du jetzt nie, glaube ich, so sagen. Aber es ist ja, glaube ich, einfach die Realität. Ich meine, man kann ja jemanden auch sehen, wo das angewendet worden ist. Insofern hat sich ja der Jans gut an Ratschlag von seinem Kommunikationschef gehalten. Aber ich finde es nicht so schlimm. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man das hätte lassen sollen, wäre das versandet im Nichts.
Ich denke genau, da wäre nichts Grösseres rausgekommen. Das, was aber die grosse Frage ist, ist ja die Frage, ob in dem Sinn klar war, dass das Interview veröffentlicht wird oder nicht. Das ist ja die solche Gretchenfrage in dem Ganzen. Und darum, wieso finde ich den E-Mail-Verkehr so geil? Und jetzt fühle ich mich, als hätten wir einen True-Crime-Podcast, wenn wir da Beweise durchgehen. Und ich bin die E-Mails durchgegangen. Wir erinnern uns, es gibt E-Mails vor dem Interview. Und dort, vor dem Interview, wird kein einziges Mal irgendein Wort von Oliver Washington darüber verloren, dass das Interview nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, auch nicht darf in der Schule aufgelegt werden oder sonst in der Schule gezeigt werden. Kein einziges Wort. Dann findet das Interview statt. Es gibt noch E-Mail-Verkehr darüber, weisst, wo das Bundeshaus West ist und. Kein Wort, nie irgendetwas. Und das Interview ist am Freitag und am Mittwoch drauf, also erst die Woche drauf, am Mittwoch, wird die Schülerin vorinformiert, Zitat, vorinformiert, dass sie jetzt noch ein Dokument wird erhalten, wo sie muss unterschreiben, dass weder sie noch die Schule das Interview veröffentlicht. Und, Zitat, mein Rechtsdienst hat mich darauf hingewiesen. Zuerst mal das merken und dann kommt am Sonntag drauf, falls das erste Mal der Satz in dem ganzen E-Mail-Verlauf, nachdem das Interview stattgefunden hat, dass er davon ausgegangen ist, dass das Interview nicht veröffentlicht wird. Und das ist das, was ich so brisant an dem E-Mail-Verlauf finde. Einerseits, wieso ist in einem Interview, wo er gesagt hat, es ist immer privat, der Rechtsdienst involviert? Was hat der damit zu tun? Wieso tut der ihn darüber informieren, dass man da ein Blatt braucht, das unterschrieben werden muss, dass das nicht veröffentlicht wird? Müsste ja eigentlich alles schon vorerklärt sein, aber es wird vorher nicht darüber diskutiert. Es wirkt eher so, als hätte man gesagt, also ich hätte es veröffentlichen, aber mein Rechtsdienst hat mich jetzt darauf hingewiesen, dann musst du das unterschreiben. Und erst Tage nachdem wird zum ersten Mal darüber geredet, dass wir das Interview nicht veröffentlichen. Und das sind für mich harte Fakten, die wir auf dem Tisch haben, wo ich doch sage, man sieht eine gewisse Richtung. Aber vielleicht bin ich da down the rabbit hole.
Nein, als ich den Mailverkehr durchgelesen habe, oder? Und ich glaube, man muss da immer noch vorausschicken, wir haben nur seine Sicht der Dinge, oder? Ich habe mich nachher schon gefragt, weißt, was hat sie ihm genau gesagt? Hat sie es vielleicht auch nicht von Anfang an gewusst, was veröffentlicht wird und was nicht? Kann ja sein, ich meine, das gibt es noch häufig, schreibst ja zuerst einmal so eine wissenschaftliche Arbeit. Was für mich aber ein bisschen dagegen spricht, ist, dass ihr Betreuer sich so einsetzt für sie, weil ich habe das Gefühl, wäre es ihr Bock gewesen, dann hat doch nicht der Betreuer sich so eingesetzt und auch irgendwie hat man doch viel früher abgebrochen, oder? Dann wäre das, glaube ich, nicht so ein riesen Skandal geworden am Ende des Tages. Aber die Frage hat sich mir dann gleich aufgeworfen. Aber es stimmt natürlich, warum kommst du nicht von Anfang an mit so einem Blatt? Und ich meine, es ist ja logisch, dass Maturarbeiten veröffentlicht werden. Das ist ja mit jeder wissenschaftlichen Arbeit eigentlich so.
Es ist ja so. Also ich meine, er hat auch mal eine Matura geschrieben. Ich meine, du weißt, dass die wird aufgelegt werden. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann hättest du das vorher schriftlich per Mail, und die Kommunikation ist per Mail gewesen, hättest du das vereinbart und gesagt, look, dann können wir uns zum Interview treffen. Ich möchte noch mal klarstellen, das sind Bedingungen, so wie du mir das auch gesagt hast, gemäss dem und dem Dokument. Ich verweise gerne noch mal auf das. Und ich habe das noch abklären lassen mit meinem Rechtsdienst. Ich komme zum Interview und dann wirst du müssen das unterschreiben. Das wäre für mich ein korrekter Verlauf, weil ich keinen Zweifel daran hätte.
Absolut, das stimmt. Was ich mir auch noch überlegt habe, oder mir anfangs erwähnt, es hat ein gewisses Nähverhältnis gegeben zwischen ihm und der Familie von dieser Maturantin. Und es war lange nicht klar gewesen, was für eins. Und wir wissen jetzt auch, Blick hat das geschrieben gehabt, dass er der Götti von der Schwester von der Maturantin ist. Da habe ich mir auch überlegt, weißt du, ist es so ein bisschen aus einem. Weißt du, wenn du ja das Nähverhältnis hast, dann bist du ja manchmal ein bisschen offener oder passest ein bisschen weniger auf. Ob es ein bisschen aus dem heraus passiert ist, aber selbst dann, ich meine, es geht ja ganz klar um seinen Job, der ja sowieso mega heikel ist. Ja, musst du doch gleich ein bisschen aufpassen, nicht?
Ja, und wenn man sich den E-Mail-Verlauf weiter anschaut, sieht man, dass er sich bewusst ist, wie heikel sein Job ist. Weil, was man daraus herausliest, in mehreren E-Mails tut er, und wir reden von denen nach dem Interview, von diesen Kategorien, redet er und sagt, er wisse eben, es sei heikel und wenn die Aussagen publik werden, dann ist das, wenn das problematisch sein. Und er wisse genau, halt, wenn die Maturarbeit aufliegt, könnte ja jemand, oder auch den Film, dann könnte jemand eine Aufnahme davon machen oder man könnte einen Journalisten dazu bringen, sich die anzuschauen. Und er hätte die Aussagen gemacht und sei sehr offen gewesen, das merke ich mir auch im Interview, in dem Wissen, dass das halt nicht veröffentlicht wird. Also er weiss, dass seine Aussagen heikel sind. Er ist sich dieser Situation bewusst und gleichzeitig, du kannst mir nicht sagen, dass ein Medienprofi, und er ist einer, sich einerseits dem bewusst ist, aber andererseits sich nicht dem bewusst ist, dass man ein Interview, das man gibt, immer muss damit rechnen, dass es öffentlich wird. Und dann darf man so Aussagen nicht tätigen, wo so heikel sein können, dass man nachher mit dem Rechtsdienst kommen muss.
Absolut. Und das verleitet ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen zu der Frage, wer ist schuld an dieser ganzen Misere? Weil immerhin beschäftigt die Matura-Affäre Zeitungen und auch die Schweiz und vor allem wahrscheinlich auch der Bundesrat Beat Jans jetzt ein paar Monate. Und das ist ja nicht so normal eigentlich. Normalerweise sind es ja so Eintagsflüge. Und es besteht ja immer noch Aussage gegen Aussage, weil im Film selber sagt die Schülerin, ich habe mit Oliver im Interview weiter über Kommunikationsstrategien von Beat Jans gesprochen. Ich darf diese Interviewpassagen nicht verwenden, da ich Oliver vor dem Interview nicht verständlich kommuniziert habe, dass meine Arbeit teilveröffentlicht wird. Und was ich oberbrisant finde, ist, dass der Washington nicht wollte, dass sie genau diesen Satz sagt. Also hat er auch nicht wollte, dass bekannt wird, dass er sie eigentlich zensiert hat. Er hat im Mailverkehr nachher geschrieben, aber du kannst es ja trotzdem einfach bleiben lassen, oder nicht? Wenn du es nicht sagst, musst du auch nicht sagen, dass du nicht verständlich kommuniziert hast, dass es teilveröffentlicht wird. Was sagst du dazu?
Also eben, die Schülerin hat die Aussage im Film nicht freiwillig gemacht. Das hat er ihr so vorgegeben und hat ihr nachher als Variante eben gesagt, du kannst es einfach ganz weglassen, du nimmst sozusagen all meine Sachen eigentlich raus, dann musst du das auch nicht sagen. Im Stil von, du willst dich eigentlich auch nicht blamieren, sag es einfach nicht, nimmst meine Sachen raus, dann ist die Sache geregelt. Und das finde ich ultra hoch problematisch. Man redet von einer jungen Frau, die auch noch den Druck hat von dieser familiären Situation, die du erwähnt hast. Du hast nicht vergessen, das ist ein Familienfreund, Das ist der Götti von deiner Schwester. Er arbeitet beim Bund. Er hat den Rechtsdienst vom Bund involviert. Man ist zu der Schulleitung gegangen und hat sie ja Zitat gebeten, das nicht zu veröffentlichen. Und der Einzige, der zu dir steht, ist dein Betreuer. Und der sagt von Anfang an, sie hat alles richtig gemacht bezüglich der Kommunikation und darüber, wie und was veröffentlicht wird. Und da muss ich sagen, ultra hochproblematisch, dass du da jemanden verleiten lassen, Sachen rauszustreichen oder Sachen zu sagen, die man eben nicht freiwillig sagen will, weil du einen Fehler gemacht hast im Interview, wo du nicht dazu stehen kannst, wenn er öffentlich wird.
In einer Beziehung würde man jetzt sagen, das ist eine Red Flag und hochtoxisch. Weil ich finde es auch ein bisschen manipulativ.
Brutal.
Weißt du, wie er das sagt? Weil er sagt eigentlich quasi, ja, schau, dann musst du ja auch nicht zugeben, dass du quasi einen Fehler hast gemacht, wobei sie ja wahrscheinlich gar keinen gemacht hat, indem man einfach alles totschweigt. Also er wendet, denke ich, seine Kommunikationsstrategie schon wieder an. Indem man einfach schweigt. Aber das geht doch nicht.
Ja, du musst ja wissen im Sturm, wenn du den Schirm aufspannst und wenn du einfach stehen bist. Gott, ist das... Yes, nein, komm. Also eigentlich wirklich Fail von A bis Z. Red Flag, es gibt auf TikTok so einen Guy, der einfach so eine riesige rote Flagge hat und der tut dann immer so TikTok-Videos stitchen. Wenn jemand den Scheiß sagt, den bräuchten wir jetzt, weil das ist wirklich Red Flag. Aber lass uns noch ein bisschen darüber diskutieren, über das Zensieren grundsätzlich. Er hat ja gesagt, Oliver Washington, er hätte nichts zensieren lassen. Aus dem E-Mail-Verlauf sieht man ja ganz genau, dass er sie darum bittet, die Stellen zu schicken, wo er drin ist. Dann macht sie das und ich sehe ja wie ihre Antwort nicht. Und nachher bietet er nach, dass er den Ausschnitt als Video bekommt und sagt, mir leid, wenn das noch für dich mehr Arbeit ist. Das heisst, man weiss auch nachher, er hat die Szene, wo er redet, wo er interviewt wird, hat er bekommen und hat bei jeder Einzelnen nachher gesagt, ich schicke dir ein Dokument, welches ich freigib und welches nicht. Und das ist für mich in dem Sinn Zensur, wenn man sich überlegt, der Typ ist ein Kommunikationsprofi, sein Job ist Kommunikation. Er war vorher Journalist gewesen, und zwar nicht irgendwo, sondern bei SRF. Und das ist ganz wichtig in dem Kontext zu verstehen, dass das nicht irgendjemand ist. Und er hat sich das Recht herausgenommen, ein Interview wirklich anzupassen, so wie es ihm passt, mit jemandem gegenüber, wo er gewusst hat, die ist am kürzeren Hebel. Und darum finde ich es sehr hochproblematisch.
Aber das stelle ich mir auch die Frage, und das habe ich mir auch gefragt während dem Durchlesen von diesem Mailverkehr, hast du nicht das Recht, dass wenn du merkst, shit, da habe ich jetzt Sachen gesagt, die nicht gut sind, dass ich das Interview nicht widerrufen kann?
Wenn du so, also mich jetzt als Journalistin fällst, also du kannst schon sagen, es gibt gewisse Regeln. Ganz einfach gesagt, du musst dir immer überlegen, wer ist die Person, die du interviewst. Ist das eine Person, die Medienerfahrung hat oder nicht? Und je mehr Medienerfahrung sie hat, desto strenger sind die Kriterien. Wenn ich also auf die Straße gehe und Leute interviewe und die einfach ein Zeichen sagen und dann sagen, hey, sorry, nein, sie hätte ich eigentlich nicht dürfen sagen, können wir das nochmal machen oder können wir das streichen? Dann musst du sagen, hey, ist gut. Ist jetzt vielleicht auch eine Stresssituation gewesen, auf der Straße angesprochen worden, man hat dann doch etwas gesagt, dann muss man ein bisschen Kulanz zeigen. Wenn man jetzt aber jemanden hat, der eben ein Profi ist und es dem sein Beruf ist, Kommunikation von einem Regierungsmitglied von dem Land, excuse, vom Justizminister zu machen, dann musst du einfach hart sein. Weil er muss wissen, was er kann sagen. Sorry, er muss wissen, dass ein Interview immer an die Öffentlichkeit kommen kann. Weil er ist Journalist gewesen. Und wenn er das nicht weiss, dann kannst du mir nicht erzählen, dass der Oliver Washington in seinem ganzen Leben als Journalist noch nie eine Geschichte gemacht hat mit irgendeiner Information, die nicht öffentlich werden durfte. Das kannst du mir nicht erzählen. Und er musste es wissen und darum musst du da knallhart sein und sagen, nein, du darfst es, wir können das nicht neu machen, du darfst das nicht widerrufen, du bist der Profi, von dir darf ich erwarten, dass du das genauso gewusst hast. Das wäre jetzt meine Einschätzung, wie ich mit so einer Person umgehe. Ich bin überzeugt, dass er als Journalist genau gleich umgegangen wäre mit den Kommunikationschefen der anderen Bundesräte, wo er noch bei SRF war.
Die Frage ist halt, er sagt ja explizit im Mailverkehr, dass er, wenn das Nähverhältnis nicht bestanden hat, dann hat er das Interview nicht gegeben. Und dann kannst du sagen, okay, er hat Kulanz gezeigt, weil er einfach helfen wollte, einen netten Dienst tun. Ob hier nicht Gnade quasi müsste ich walten, weil er wirklich neu mit reingelaufen ist. Das ist jetzt meine Frage.
Ich liebe es, wenn wir Good Cop, Bad Cop haben. Das ist ja auch ein Versagen. Du darfst ja doch nicht nachgeben und sagen, ja, komm, das ist die Schwester von meinem Gottemädchen. Dann musst du umso professioneller sein und sagen, schau, aufgrund von unserem Näheverhältnis ist es problematisch, wenn du mich interviewst, weil wir eben genau die Beziehung zueinander haben. Ich kann das nicht machen, aber ich kann dir die und die, und die Person empfehlen oder ich kann dir sogar einen Kontakt geben zu einem anderen Bundesamt, wo man ein Interview machen über Kommunikation. Er hat ja genug von den Leuten, die Kommunikation machen in diesem hohen Bundeshaus. Ist ja nicht der Einzige. Ich würde das können vermitteln. Für mich auch ein Zeichen von nicht professionell, dass man da gesagt, dass die Nähe eben da ist und wenn man es gesagt hat, ist es ein Problem, dass man dann nicht gesagt hat, darum geht das Interview nicht, bitte. Ich helfe dir gerne, jemand anderes zu finden. Aber ich bin heute on fire und der Bad Cup, aber ich finde einfach die Geschichte so brisant und redenswert, wenn man sich wirklich überlegt, was da passiert und dass es um eine Maturarbeit geht, wo, wenn er nichts gesagt hat, heute irgendwo im Remibühl in Zürich in einer Ablage würde liegen, die in den nächsten 10 Jahren keine Sau anschauen würde. Aber nein, die ganze Schweiz redet darüber, weil man mit irgendwelchen Aussagen über Regen, Wind und Sturm da ein bisschen sich verunsichert hat und vielleicht der SVP Klatschen gegeben hat, wo man nachher sagen muss, es war nicht gerade gescheit gewesen.
Ja, voll. Weißt, ich unterschreibe absolut, was du sagst. Ich frage mich einfach, weil ich meine, der Mensch ist am Ende des Tages nicht perfekt und ich will nicht ihn in Schutz nehmen. Es sind einfach Aspekte, die ich möchte aufwerfen. Ich meine, schlussendlich eben ist es ein Nachverhältnis und wenn jetzt du die Anfrage hättest bekommen, respektive wenn ich mich selber ganz ehrlich frage, wenn ich die Anfrage hätte bekommen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht an eine andere Stelle verwiesen, sondern denkt, hey, dieser Hilfe jetzt, weil man selber ist ja auch froh gewesen, wenn man das hat bekommen. Aber ich glaube, ich komme gleich zum Schluss, dass du genau gleich professionell, vor allem, du willst schon dieser Person zeigen, was du für einen Job hast, also musst du eigentlich umso professioneller dich darstellen am Ende des Tages. Ja, es rechtfertigt es nicht ganz, dass der Mensch nicht perfekt ist. Okay. Jetzt ist aber...
Ich finde es schön, dass du es probiert hast. Also, Props für den. Gönn ich dir heute, hast du gut gemacht.
Ja, ich meine, wir haben ja auch schon Feedback bekommen, dass wir unterschiedlichere Meinungen haben. I tried.
Vielleicht noch zum Schluss, wie kann die Geschichte weitergehen? Kann sie überhaupt weitergehen? Ich hoffe, ja, ich bin ready für Teil Nummer 4. Absolut down für das. Aber wie kann sie weitergehen? Ich sehe nur noch einen Punkt. Die Maturarbeit, die wird öffentlich. Und wir können sie lesen und wir können sie schauen. Und das wäre der Schluss von dieser Geschichte. Ob es passiert, weiss ich nicht. Ich hoffe sehr stark. Ich würde sie sehr gerne lesen. Und wenn nicht, hoffe ich wenigstens, dass die Schülerin eine verdammt gute Note bekommen hat für die Arbeit.
Das hoffe ich auch. Und ich könnte mir aber vorstellen, als Gegenthese, um unser Good Cop und Bad Cop abzuschließen, dass, wenn die Maturarbeit veröffentlicht wird, die Geschichte erst richtig ins Rollen kommt und so manchen Kopf ins Rollen kommt.
Ui. Ja, jetzt bin ich sowas von ready für dich.
Also sind wir gespannt.
Wir sind gespannt.
Auf jeden Fall sind wir auch nächsten Dienstag am 6 Uhr am Morgen wieder für euch parat mit spannenden Geschichten und wer weiss, vielleicht ja sogar mit Teil 4.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.